Schlagt doch, wenn ihr mögt, mit mir auf, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Jesus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Es fängt an mit einer Zusage. Ihr seid. So fängt Jesus an. Und ich möchte aber noch ein paar Schritte weiter vorne sozusagen einsteigen, bevor ich hier in diese Zusage einsteige, in diesen Abschnitt. Damit schließen wir übrigens den ersten Teil der Bergpredigtreihe ab für dieses Jahr, machen dann im neuen Jahr irgendwann weiter mit Teil 2. Erstmal ein paar Schritte zurück. Wir haben uns die Seligpreisungen angeschaut in den letzten Wochen und haben immer wieder gesagt, es sind nicht allgemeine Lebensweisheiten, so Bauernregeln für jedermann, wie man sich verhalten soll, damit man irgendwie gut durchs Leben kommt, sondern die Seligpreisungen, und das wird sich dann fortsetzen durch die ganze Bergpredigt, die beschreiben das Leben, was wir haben, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Sie beschreiben dieses Leben in Christus. Und ohne den Bergprediger, ohne Christus, ergibt die Bergpredigt keinen Sinn. Das ist ganz wichtig. Ohne den Bergprediger, Jesus, ergibt die Bergpredigt keinen Sinn. Wenn ich versuche, das so als ein allgemeines Ethikmanifest zu übernehmen, damit werde ich scheitern. Ohne den, der uns reich beschenkt, ohne den sind die geistlich Armen eben nicht selig, sondern höchstens armselig. Ohne den, der seine Gerechtigkeit aufrichten wird, sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, zu bedauern. Weil sie noch nicht gelernt haben, ihre unrealistischen Hoffnungen abzutöten. Ohne den, der selbst verfolgt wurde, der sogar getötet wurde, der aber den Tod besiegt hat, auferstanden ist, ohne den sind die Verfolgten sicher nicht zu beglückwünschen. Und diese Zusagen hier, ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt, wenn die nicht von jemandem mit Autorität kommen, dann sind das belanglose Nettigkeiten. Du hast so ein strahlendes Lächeln, das hört man ja gerne, aber das ist dann doch nicht wirklich was Weltbewegendes. Aber der das sagt, der das hier zusagt, der ist wirklich qualifiziert, das zu sagen. Dieser Jesus Christus, was sagt er von sich selbst? Und das klingt hier im Hintergrund mit Johannes Evangelium 8, Vers 12. Da sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Und wenn Jesus sagt, ich bin, da klingt ja immer dieser Ich bin, der Ich bin, dieser Jahwe des Alten Testaments mit. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und bevor wir uns anschauen, was Jesus über uns sagt, müssen wir hören, was er über sich selbst sagt. Wer ist dieser, der sagt, ihr seid? Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt das so absolut, ich bin das Licht der Welt. Ein anderes Licht gibt es nicht. Ohne Jesus ist diese Welt im Dunkeln. Da werden große und kleine Lichter angezündet, da gibt es kleine Erleuchtungen und große Aufklärungen, aber Letztlich bleibt Dunkelheit ohne Christus. Und Menschen leben vielleicht nach ihrem, wie sie das eben kennen, ein ganz beschauliches Leben, aber von Christus her gesehen in der Finsternis, ohne Plan, ohne Ziel. Und Christus selbst ist der einzigartige Lichtblick, der da hineinkommt in diese Dunkelheit, der da hineingekommen ist, jetzt in der Adventszeit, Weihnachtszeit, wenn wir wieder die alten Propheten hören, das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein helles Licht und es bleibt nicht dunkel bei denen, die in der Ferne sind. Jesus kommt als Licht in die Welt und er lädt ein in seine Gemeinschaft, in die Nachfolge, das meint das, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und er sagt, wer mir nachfolgt, wer bei mir dem Licht ist, der wird selber Licht haben. Wer bei mir dem Licht ist, der wird selber Licht haben. Und deshalb die Frage, bevor wir weitermachen und bevor wir bei den Verheißungen einsteigen, ist das dein Leben? Folgst du Jesus nach? Hast du dieses Licht des Lebens empfangen? Oder sagst du, es ist eigentlich alles ziemlich trübe bei mir? Kannst du berichten davon, wie er dein Leben hell gemacht hat, hell macht? Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du dir selber erstmal eingestehen musst, ich bin irgendwo im Dunkeln, in irgendeiner Hinsicht in meinem Leben. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen und ganz einfach auf deinem Platz, wo du bist, zu sagen, Jesus, ich komme nicht ans Ziel, ich weiß noch nicht mal, was das Ziel ist, aber wenn du wirklich dieses Licht der Welt bist, dann will ich dieses Licht erfahren, dann will ich auch was von deinem Licht, dann will ich auch was von dir. Und dann gebe ich dir mein Leben und du sollst da reinleuchten. Und ich vertraue dir, dass du besser damit umgehen kannst als ich selber. Jesus lädt dich ein und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Und vielleicht folgst du Jesus nach, aber du merkst, da sind dunkle Punkte, da sind dunkle Ecken. Und du hast irgendwie dieses Licht schon erfahren und kennengelernt, aber es ist noch längst nicht so hell, wie du es gerne hättest. Und dann ist es gut, damit zu Jesus zu kommen, ob das Verhaltensweisen sind, ob das Schmerzen, Verletzungen sind, die du mit dir rumträgst, ob das einfach offene Fragen sind, wo du sein Licht brauchst, dann ist es gut, wenn du damit zu Jesus kommst. Und sagst, komm da rein, leuchte da rein, ich brauche dich. Und dann ist es gut, wenn du hier bist, dann ist es gut, wenn du dann hier auch zu Jesus gehst. Jesus ist das Licht der Welt und er beschenkt uns gern mit seinem Licht, mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit. Und dann bleibt er nicht dabei stehen. Dann sagt er irgendwann zu dir, mein Freund, meine Freundin, du hast eine Menge empfangen und du wirst noch viel mehr bekommen von mir. Aber was machst du jetzt? Wie gehst du weiter? Was machst du mit dem, was du empfangen hast? Was gibst du weiter? Deine Probleme sind bei mir gut aufgehoben. Aber was ist mit dir? Bist du ein Teil des Problems oder bist du ein Teil der Lösung? Bist du ein Teil des Problems und definierst du dich über die Probleme in deinem Leben oder bist du ein Teil der Lösung für diese Welt? Und Jesus sagt dir heute, du bist berufen, ein Teil der Lösung zu sein für diese Welt. Und das ist das, was er dir zusagt, was er uns zusagt, denen, die ihm nachfolgen. Und ich möchte deutlich sagen, er arbeitet weiter und er kommt weiter mit seinem Licht auch in unsere dunklen Punkte. Aber er wartet nicht, bis alles super aufgeräumt, blitzeblank ist, bevor er uns gebrauchen möchte für andere Menschen. Sondern da fängt er am ersten Tag mit an. Und manchmal kommen wir mit unseren Dingen weiter, schneller weiter, wenn wir anderen dienen und uns öffnen für andere und nicht nur auf uns gucken. Also er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr, die ihr vor mir sitzt, sagt Jesus. Da bei der Bergpredigt, da war das Volk, das war mehr so auf Distanz, und dann waren da diese Jünger, die vor ihm saßen. Und zu denen sagt er das. Nicht die großen Lichter, die sich was drauf einbilden. Nicht alle Menschen guten Willens, sondern ihr, die ihr mir von Herzen nachfolgt, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann sagt er dir heute, du bist Licht der Welt. Du bist Salz der Erde. Ihr seid. Und ihr seid, nicht ihr könntet sein, wenn ihr doch nur endlich Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da gibt es dann verschiedene Rezepte oder Veranstaltungen, wo man erstmal hin muss oder was auch immer. Nein, ihr seid, auch nicht ihr solltet sein, wenn ihr euch mal richtig anstrengen würdet oder ihr könntet, ihr hättet die Möglichkeit, wenn ihr möchtet. Nein, ihr seid Licht, ihr seid Salz, das sagt Jesus zu dir. Und Jesus spricht nicht zur Erweckungsgemeinde in Jerusalem, über 5000 Leute, jetzt habt ihr die Power, jetzt könnt ihr hier richtig leuchten in der Stadt. Sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk, heißt es da, das ist großartig. Und solche Leuchtturmgemeinden brauchen wir, die eine Ausstrahlung haben und die sichtbar sind, auch auf große Distanz sozusagen. Aber er sagt, dass diese armseligen Jüngerschar, die meistens ziemlich schwer vom Begriff war, er sagt, dass seiner Gemeinde in allen Zeiten, die immer bedrängt war und die nie ausgelöscht werden konnte. Er sagt, dass uns hier in unserer Gemeindedisco, er sagt, dass denen, die in großen Kathedralen sind, er sagt, dass unseren Geschwistern, seinen Kindern in Orissa, in Indien, die in Flüchtlingslagern leben, mehrere tausend Leute, weil sie von Hindu-Faschisten aus ihren Dörfern vertrieben wurden, die überhaupt mit dem Leben davon gekommen sind, ihnen und uns sagt er, ihr seid Licht der Welt. Seiner Gemeinde, die häufig doch eher einen beklagenswerten Eindruck macht, ihr seid das Salz der Erde. Mit euch muss man rechnen. Und ich habe mich jetzt gerade für die Bibelschule immer wieder ein bisschen mit Kirchengeschichte beschäftigt. Diese Tatsache hat die Mächtigen zu allen Zeiten in den Wahnsinn getrieben. Dass diese christliche Gemeinde nicht kaputt zu kriegen war. Lokal, klar, eine Gemeinde vor Ort, die kann man glatt machen. Aber dann, wenn du da drauf drückst, dann kommt es rechts und links raus. Und es ist nicht, ich staune, dass ein Land wie Saudi-Arabien, das Öl Milliarden hat, militant darüber wacht, dass du als Tourist nicht eine Bibel ins Land bringst. Eine deutsche Bibel in deinem Handgepäck für dich zum Lesen. Sie haben Angst vor dem Wort Gottes. Also es gibt keine andere Erklärung. Warum sollte man ein Polizeiapparat losschicken, weil sich fünf Leute irgendwo zum Beten treffen? Wenn sie nicht irgendwas ein bisschen mehr als wir manchmal verstanden hätten von der Macht des Gebets. Diese kleine Schar von Jesusleuten, die war nicht klein zu kriegen. Und der Geschmack des Salzes, und das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht, das war in der ganzen Welt verstreut. Und das war nicht mehr wegzukriegen. Kein Kratzen, keine chemische Reinigung, kein Feuer. Nichts hat dieses Salz herausbekommen. Ich habe als Kind gedacht, wenn die Suppe versalzen ist, dann muss man Zucker dazu schütten, dann wird es wieder gut. Und dann festgestellt, das funktioniert nicht so gut. Wenn das Salz in der Suppe ist, dann wird man das merken. Und wenn du Jesus folgst, dann hat das Folgen. Und dann wird das bemerkt werden. Und manches kriegst du selber gar nicht mit. Also ich staune manchmal, wie dann, ich weiß nicht, da ist jemand aus unserer Gemeinde in Wetzlar mit meinen Eltern mal ins Gespräch gekommen. Die waren da zur Übernachtung irgendwie, hatten wir die einquartiert. Und hinterher erzählt er mir, die sind ja so offen und wir haben so lange über den Glauben geredet. Und ich war so ein bisschen beleidigt und neidisch, ne? Aber das habe ich ja noch nie erlebt. Also du kriegst oft gar nicht mit, was da eigentlich läuft. Wie gut die Leute beobachten. Und das erzählen die dann irgendwem anders irgendwann mal. Also wenn du salzig bist, dann wird man das merken. Und wir haben eine Situation in Deutschland, die Zählungen sind immer schwierig, aber man sagt, dass vielleicht 2-3% der Bevölkerung wiedergeborene Christen sind. Ein klares, die nicht irgendwie zu irgendeiner Kirche gehören, sondern die ein klares Bekenntnis zu Jesus als ihrem Retter haben. Das ist nicht viel und das kann uns und soll uns auch traurig machen. Und ich glaube, Gott will mehr auch in diesem Land tun. Aber tu mal in deine Suppe 2-3% Salz, Du merkst, ich habe mal irgendwann mal einen Kuchen gebacken und da sollte man irgendwie eine Prise Salz, irgendwie Teelöffel und Esslöffel verwechselt oder so. Das war so ein ganz interessant, also ein bisschen herzhafter Marmorkuchen, war. Hätte ich patentieren lassen sollen. Also das Salz kommt durch. Das wird geschmeckt. Und das kann nicht ignoriert werden. Und Jesus sagt zu seiner Handvoll Jünger, ihr werdet, wenn ihr mir nachfolgt. Ja, das ist nicht, wenn ihr einfach nur hier weiter auf dem Berg sitzen bleiben können bis heute. Wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr die ganze Welt durchdringen mit der Würze des Evangeliums, mit dem Licht der Wahrheit. Also die Verheißung, das ist das Zentrale und das, was am meisten Zeit braucht hier. Aber ein zweites, das Salz muss in die Suppe und das Licht muss auf den Leuchter. Es sind eigentlich Binsenweisheiten und ich glaube, Jesus macht es so selbstverständlich, dass alle sagen, ja klar, was denn sonst? Und das ist genau seine Pointe. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz wurde damals nicht nur fürs Frühstücksei genommen, sondern vor allem zum Konservieren. Ja, Pökelfleisch, vielleicht bekannt, reibt das Fleisch ein und dann hält das ein bisschen länger. Und Jesus sagt, da wo Christen sind, als Salz der Erde, da verlangsamen sie den Zerfall, der in der Gesellschaft sonst vonstatten geht. Da wo das Dinge auseinanderbröseln. Da halten sie Dinge zusammen. Da halten sie auch, im Alten Testament sehen wir, dass die Gläubigen das Gericht aufhalten. 5 Gerechte in Sodom, oder wenn es nur 10 gewesen wären, hätte das Gericht aufgehalten. Und sie können einfach da sein, sie können beten und sie können dadurch einwirken auf die Stadt, auf den Ort, auf das Dorf, auf die Firma, wo sie sind. Und das wird eine Auswirkung haben. Und das Salz bringt Würze. Und ihr kennt das alle, da ist ein Mensch, der kommt in eine Gruppe rein, in ein Büro, auf eine Party, ganz egal, Gemeinden soll es das auch geben. Und das Klima dreht sich. Und das gibt es auf eine sehr negative Weise. Dass da jemand reinkommt und die Stimmung kippt total ins Negative, weil der nur negativ redet, schon bevor der den Mund aufmacht, das ausstrahlt und das stürzt ab. Oder auf irgendeiner Familienfeier, da ist ein komischer Onkel, der zu viel getrunken hat und die ganze Party ist gelaufen. Ne? Aber das gibt es eben auch positiv. Das gibt es eben auch positiv. Da ist ein Christ. Oder das ist einer, manchmal sind es auch nicht nur Christen, Gott gebraucht andere Menschen. Halleluja. Ein Mensch, der kommt da rein mit und bringt Licht mit. Und die ganze Stimmung ändert sich. Und wird positiv. Und die Leute werden irgendwie sind besser drauf. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir wirken. Dass der Auftrag da, wo Gott dich hingestellt hat. Dass du nicht noch weiter mitmeckerst, dass die Stimmung so mies ist im Büro oder in der Klasse oder so in der Familie. Sondern du, dass du eine Kraft zum Guten bist, dass sein Licht durch dich strahlt und dass sich da was ändert. Dass du dich nicht dranhängst, noch das Negative zu verstärken, sondern dass du sein Licht da reinbringst. Wenn du mit seiner Wahrheit, wenn du mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe in die Situation hineingehst, dann kannst du, dann wirst du ein Segen sein. Vielleicht fragen die nicht gleich nach, erzähl doch mal, oh, was glaubst du, das will ich auch haben. Vielleicht machen sie sich lustig über dich oder sie ignorieren dich geflissentlich. Ich erinnere mich, wie dann im Gymnasium noch irgendein Mitschüler mir dann, ich hielt ihm die Tür auf und er guckte mich an. Das war so jemand, der kam immer schon so leicht betrunken morgens in die Schule, guckte mich an und sagte, vergelt's Gott. Und ich dachte, ja, okay. Irgendwie hat er was verstanden. Naja. Also, du bist Salz, du bist Licht. Übrigens, Salz, unsere Berufung ist es nicht, Tabasco der Erde zu sein. Dass wir, es gibt solche Christen, hier natürlich nicht, die ihre Berufung darin sehen, Tabasco der Erde zu sein. Und also wo sie hinkommen, da ätzen sie und kritisieren und richten und stellen fest, wie gottlos alle sind und wie sündig die Sünder sind. Und das wird niemanden zum Licht bringen. Da das ist nicht unsere Berufung. Ja, über Wahrheit reden ist eine Sache, aber alles wegätzen ist eine andere. Und auf der anderen Seite, unsere Berufung ist auch nicht, Honig der Erde zu sein. Ja, solche Christen gibt es auch. Es ist klebrig, es ist süß, es ist aber nicht sehr nahrhaft. Ich habe mir den Gedanken ausgeliehen bei Helmut Thielicker, einem Prediger aus der Nachkriegszeit und Theologen, und der sagt, daher kommt es, dass die Welt sich an diesen Christen immer wieder überisst und sich angeekelt abwendet, weil sie spürt, dass das Leben härter ist und dass es deshalb größeren Anstand verrät, wenn man die Bitternisse unverzuckert erträgt. Ja, also wenn Christsein heißt, ich mache überall Zuckerguss oder eben Honig drüber und hauche Hosianna und also diese Karikaturen von Christen, die immer wieder so kursieren, und das muss ja irgendwo herkommen, damit kann kein Mensch was anfangen. Und wenn wir den Leuten weismachen wollen, wenn du Christ wirst, ist alles super, alle Probleme sind weggeblasen, selbst wenn sie darauf reinfallen, werden sie ziemlich schnell merken, dass du sie nicht zum Licht, sondern hinters Licht geführt hast. Und das wird, sie werden sich abwenden und auf größere Distanz gehen, als sie vorher jemals waren. Also nicht Tabasco, aber auch nicht Honig, sondern Salz ist würzig, das kann auch mal ein bisschen brennen, aber es ist gut. Alte Plinius, der ältere Naturforscher, 100 Jahre vor Jesus, hat gesagt, dass das Nützlichste von allen ist Licht und Salz. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, sagt Jesus dann. Und haben dann Chemiker darüber spekuliert, wie das denn nun vonstatten gehen soll. Eigentlich ist das eine stabile Verbindung, NaCl. Das geht meiner Erkenntnis nach nicht, dass Salz unsalzig wird. Aber das Bild ist klar, glaube ich. Wenn wir nicht mehr das tun, wofür wir da sind, wenn das Salz nicht mehr salzt, was soll dann salzen? Ja, dann gibt es nichts anderes mehr. Wenn das Fleisch nicht salzig ist, die Suppe nicht salzig ist, dann nimmst du Salz. Aber wenn das Salz nicht salzig ist, was nimmst du dann? Zucker, ja, das funktioniert eben nicht. Also, Jesus bringt hier eine harte Warnung. Dieses Salz wird rausgeworfen. Nun habe ich gelesen, dass sie das dann auf die Flachdächer, aber noch heute teilweise auf die Dächer tun. Es verfestigt dann wohl da den Untergrund etwas, aber es wird dann buchstäblich unter den Füßen zertreten. Aber damit, mit dieser Warnung wird auch deutlich, wie wichtig das ist, was Jesus hier sagt, was diese Berufung ist. Das ist nicht irgendein Nebengleis. Gott, es ist schön, wenn ihr es macht, ist auch nicht schlimm, wenn ihr es bleiben lasst. Sondern das ist unsere Berufung, das ist Lebensäußerung von Christen, von Gemeinde, dass wir Salz sind. Und da, wo diese Lebensäußerung nicht vorkommt, da muss man sich fragen, was mit dem Leben los ist. Und es geht nicht darum, dass du dich dafür entscheidest, Salz zu sein, sondern diese Entscheidung ist gefallen an dem Punkt, wo du Christ geworden bist. Und jetzt hast du noch die Entscheidung, ob du Christ sein willst oder nicht. Aber nicht, ob du Salz sein willst oder nicht. Wenn du sagst, ich bin gerne mit Jesus unterwegs, aber das soll möglichst sonst keiner wissen, das funktioniert einfach nicht. Es ist nicht kompatibel. Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge sagt, Flucht in die Unsichtbarkeit, die man übrigens ganz fromm verpacken kann, ich will mich ja nicht aufdrängen und so weiter. Flucht in die Unsichtbarkeit ist Verleugnung des Rufes. Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Also du hörst auf, Jesus nachzufolgen, wenn du dich irgendwo in die Unsichtbarkeit zurückziehst. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht auf jedem Marktplatz predigst oder so, aber wenn du dich da rausziehst aus dieser Berufung, dann ziehst du dich aus der Nachfolge Jesu raus. Nordafrika, Tunesien, Algerien, diese Ecke, war mal blühendes christliches Kerngebiet. So altes Erweckungsland wie, weiß ich, Württemberg vor 100 Jahren oder so. Augustinus, der große Kirchenvater, war Bischof in Hippo, das ist bei Karthago, also Tunis, so die Ecke. Und diese Kirche dort hat ihre Salzkraft verloren. Sie haben sich also miteinander vor allem beschäftigt, haben sich vor allem gestritten. Und als der Islam kam mit einer großen Vitalität, 700 oder so, da hatten sie nichts entgegenzusetzen. Und sie wurden buchstäblich von den Leuten zertreten. Und heute gibt es dort kleine Hauskirchen, die jetzt neu wieder entstanden sind nach Hunderten von Jahren. Aber diese prächtigen Gemeinden von einst sind Geschichte. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Licht, das Bild ist leuchtet uns ein. Ja, Sprache ist ja interessant. Licht vertreibt die Dunkelheit. Licht gibt Hoffnung. Und als Licht der Welt weisen wir Menschen darauf hin, dass es Hoffnung gibt. Dass es Leben gibt, nicht nur Existenz. Und das sagen wir in eine Gesellschaft hinein, die oft extrem zynisch ist, wenn es darum geht. Sie sagen ja, das Licht am Ende des Tunnels, das ist wahrscheinlich, sind das die Scheinwerfer von dem entgegenkommenden Zug, der auf mich zurast. Aber wir sagen, es gibt Hoffnung und es gibt ein wirkliches Licht. Und es gibt eine wirkliche Hoffnung. Und Licht gibt auch Orientierung. In einer Zeit, wo alles geht, wo dann der gesellschaftliche Konsens bestimmt, was erlaubt ist, da reden wir von einem Gott, der sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Da hinein bringen wir, wenn wir von diesem Licht Zeugen sind, Orientierung. Und auch als Licht haben wir keine Wahl. Also der Teufel bietet uns allerlei Gefäße an, die prima über diese Lampen drüber passen, und allerlei Gründe, warum wir das Licht darunter tun sollen. Aber das Licht, dieses Bild von Jesus macht deutlich, wie lächerlich das ist. Und dann stellt euch vor, wie er diese Geschichte erzählt hat, sein Junge. Stell dir vor, du hast da eine tolle Lampe und die zündest du an und machst das Feuer. Und das ging ja auch nicht mit Feuerzeug, sondern war ein bisschen mehr Aufwand. Und dann nimmst du so einen Tonkrug und stülpst den da drüber. Das war ein Lacher. Ne? Das ist, was soll der Quatsch? Und Jesus sagt, ja genau, was soll der Quatsch? Was soll das? Wenn wir Licht sind, und zwar das Licht von Jesus, ja, wir haben dieses Licht von ihm, der sagt, ich bin das Licht der Welt, nicht unsere eigenen kleinen Lichtlein, dann soll das leuchten, dann sollen die Leute das sehen. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also zwei Dinge. Das erste, Worte sind gut und nötig. Manche Leute sagen, die Leute sollen das halt an mir sehen, dass ich Christ bin, aber ich rede da nicht davon. Wenn sie nichts hören von dir, dann können sie das irgendwie deuten. Dann sagt, der hat heute einen guten Tag oder der hat irgendwas geraucht, deshalb ist er so freundlich oder so. Also ohne, dass sie von diesem Vater im Himmel hören, können sie ihn auch nicht preisen. Ich kann mich da nicht rausziehen und sagen, ich sage jetzt gar nichts mehr. Aber gute Worte ohne gute Werke sind nicht viel wert. Das sind schöne Reden, die gibt es viel. Und nach der Wahl ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Gute Worte ohne gute Werke sind nicht viel wert. Deshalb der Fokus ist hier nicht, bei diesen Versen denkt man immer sofort an Losziehen und irgendwas verteilen und irgendwas predigen. Und das sind auch alles wichtige Dinge. Aber hier ist der Fokus ist erstmal auf was anderem. Sie sollen eure guten Werke sehen. Und dann, das ist der zweite Gedanke, was sind das für gute Werke? Ich glaube, Jesus redet hier erstmal nicht von Riesenprojekten, Organisationen, gemeinnützigen Dienstleistungen. Die sind alle, können gut, können nützlich sein. Aber wir kommen gerade von den Seligpreisungen her. Das ist gut, und das ist auch ein Sinn von so einer Predigtreihe, auch wenn die immer mal Lücken hat, dass wir die Bibel im Zusammenhang wahrnehmen. Er hat in den Seligpreisungen erklärt, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Und jetzt sagt er, dieses Leben, genau dieses Leben, das sollen die Leute um dich herum sehen. Das sollen sie zu Gesicht bekommen. Das geht nicht erst bei irgendeiner Armenspeisung oder sonst was los, sondern da, wo sie sehen, da ist ein Mensch, der weiß, dass er Gott nichts bringen kann. Der nicht groß dick aufträgt. Da ist ein Barmherziger, da ist ein Friedensstifter. Der wird auffallen. Auch da, wo er keine großen Bewegungen ins Leben ruft. Und, das müssen wir auch sehen, er würde auch zum Widerspruch reizen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die, die so leben, auch Verfolgung leiden müssen. Da ist Jesus sehr klar. Aber spätestens da, wo du verspottet wirst, womit dich Menschen verletzen, wo die Menschen dich sogar direkt verfolgen und du immer noch strahlst mit der Liebe von Jesus, da wo du immer noch bereit bist, anderen zu dienen, wenn du nichts davon hast, oberflächlich gesehen, da werden Menschen aufmerksam. Und dann sehen sie, das bist nicht du. Da ist nicht jemand, der sich als Wohltäter der Menschheit darstellt, damit er gut ankommt. Sondern sie sehen Jesus, der durch dich durchstrahlt, mit seiner Demut, mit seiner Klarheit und Wahrheit, mit seiner Liebe. Und dann werden sie Gott, den Vater, preisen, wegen deiner guten Taten. Ganz zum Schluss, ein paar Gedanken, vier Punkte. Wie kann dieses Salz und Licht sein bei mir konkret werden? Denn das Erste ist wichtig, dass ich die Wahrheit annehme. Ich nehme an, ja Gott, du sagst zu mir, ich bin Salz, ich bin Licht. Du willst mich gebrauchen, Gott, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Ich sage ja dazu. Gott wird es nicht an dir vorbei machen. Das Zweite ist, du bekommst die Menschen um dich herum in den Blick. Und da gibt es ein gutes Gebet, ein gefährliches Gebet. Ich sage nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Herr, schenke mir deine Augen. Schenk mir, dass ich die Menschen um mich herum so sehe, wie du sie siehst. Und dazu gehört dann auch, dass ich diese Menschen als Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Wünschen, mit ihren Träumen wahrnehme und nicht als Striche auf meiner Strichliste. Mit wie vielen habe ich heute schon über den Glauben gesprochen? Ein drittes, ich bin bereit, allzeit bereit, von meiner Hoffnung zu erzählen. Dazu fordert uns das Neue Testament auf. Und manchmal habe ich keine Lust dazu, manchmal bin ich einfach müde, will meine Ruhe. Aber wenn dann sich Gelegenheiten ergeben, wünsche ich mir, dass ich wach werde. Dass ich sage, Moment mal, das ist jetzt vom Geist Gottes. Und dann brauche ich das Vierte, ich rechne mit Übernatürlichkeit. Ich rechne mit Gottes übernatürlichem Handeln, mit Gottes übernatürlichem Reden. Dass nicht einfach ich argumentiere, sondern dass der Geist Gottes selber spricht. Und ich möchte mich viel mehr danach ausstrecken, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass auch Prophetie geschieht in unseren Alltagsgesprächen. Dass du zu deinem Kollegen Worte sagst, die direkt von Gott kommen. Und er wird das merken. Und danach wollen wir uns ausstrecken und damit wollen wir rechnen. Also, wir sagen als Christen zu Recht, unser Bürgerrecht ist im Himmel, aber unsere Berufung ist, Salz der Erde zu sein, Licht der Welt zu sein. Amen.